Was ist der Mensch? Dieser Frage, meine Damen und Herren, gelten unsere heutigen Reflexionen. Eine Frage von unerhörtem Gewicht und eine Frage, die im Lauf der Geschichte der Philosophie von verschiedenen Philosophen auf äußerst verschiedene Weise beantwortet wurde. Ist der Mensch einfach ein Stück Materie, den man nach seinem Gewicht, nach dem Fett, nach den Stoffen, die in seinem Körper sind und vielleicht verkauft werden können, gemessen werden kann? Ist der Mensch, wie Raskolnikow im Roman Schuld und Sühne von Dostojewski sagt, eine Laus? Ist der Mensch ein höher entwickelter Affe, wie Darwin uns lehrt? Ist der Mensch ein Geschöpf eines allmächtigen, göttlichen Wesens? Oder ist der Mensch selbst ein Gott, der aus sich und aus seinem Bewusstsein heraus die ganze Welt erschafft, die Welt als Wille und Vorstellung? Oder ist der Mensch, wie Blaise Pascal, der französische Denker, uns sagt, ein Wesen, das sich selbst unendlich überschreitet? Oder ist der Mensch nichts von alledem? Von der Weise, wie wir diese Frage beantworten, hängt das Schicksal von Millionen von Menschen ab. Professor Lübbe, ein deutscher Philosoph, der an der Universität Zürich unterrichtet hat, vor einigen Jahren auf einer Jahrestagung der Europäischen Akademie der Wissenschaft in Salzburg über die Verantwortung des Intellektuellen eine sehr bemerkenswerte Aussage gemacht. Er hat gesagt, das 20. Jahrhundert wird in die Geschichte eingehen, nicht nur als das Jahrhundert, in dem mehr Menschen ermordet wurden als in irgendeinem Jahrhundert zuvor, sondern indem Millionen und Millionen von Menschen ermordet wurden aufgrund von Ideen, die Professoren auf ihren Lehrstühlen ausgedacht haben. Nicht durch einen Ausbruch der bestialischen Seiten des Menschen, die wir jetzt im Balkankrieg und in anderen Kriegsregionen der Welt erleben, sondern aufgrund von philosophischen Ideen. Und diese philosophischen Ideen, in deren Namen Millionen Menschen gestorben sind, im Zweiten Weltkrieg, in dem Nazi-Terror, in kommunistischen Ländern und in vielen anderen. Diese Millionen von Menschen sind vor allem im Namen von Ideen getötet worden, die die Frage betreffen, was ist der Mensch? Was also ist der Mensch?
Ja, gerade wenn es in der Diskussion um den Beginn des menschlichen Lebens geht, wird oft unterschieden zwischen Menschsein und Personsein. Können wir Menschsein überhaupt differenzieren? Gibt es einen Unterschied dazu zwischen Mensch und Person? Was ist eine Person?
Die Frage nach einer Definition dessen, was der Mensch ist, wirft ein schwieriges Problem auf. Nämlich die Frage, ob wir alle Dinge durch irgendetwas anderes definieren können. Aber dieses technische Problem der Definierbarkeit und der Definition ist hier nicht so sehr unser Gegenstand. Die Frage ist eher, ist der Mensch ein so buntes Wesen, ein so vielschichtiges Wesen, dass es praktisch nicht möglich ist, seine Natur in einer dürren Definition wiederzugeben? Der Mensch wurde sehr verschieden definiert. Manche Philosophen wie Henri Bergson haben ihn definiert als ein Wesen, das des Lachens fähig ist. Denn dadurch unterscheidet er sich von den Göttern und den Engeln und auch den Tieren und den Pflanzen. Nur der Mensch ist fähig zu lachen. Aber es gibt eine berühmtere und wohl auch tiefer dringende Definition des Menschen, die auf Aristoteles zurückgeht und dann im Mittelalter vor allem auch von den Scholastikern verteidigt wurde. Nämlich die Definition des Menschen, dass der Mensch ein Lebewesen ist, ein Animal, das vernünftiger Natur ist, also ein vernünftiges Lebewesen, ein vernünftiges Tier. Das Wort Animal wendet man auch auf Tiere an. Nun ist diese Definition des Menschen meines Erachtens nicht ganz zutreffend. Denn erstens, denn man kann das Wort Lebewesen in zwei sehr verschiedenen Weisen verstehen. Man kann einfach meinen, ein lebendiges Wesen. Aber dann ist die Definition nicht zutreffend, weil auch reine Geister oder Gott ein lebendiges Wesen wären. Und daher ein lebendiges Wesen vernünftiger Natur würde nicht das Spezifikum des Menschen ausdrücken. Oder aber man versteht Animal als Tier oder ein leibliches Lebewesen, einen leiblichen Organismus, zu dem dann die Vernunft als spezifische Differenz hinzukommt. Aber dann ist die Frage, ob nicht das eigentliche Wesen des Menschen verfehlt wird in dieser Definition. Denn er ist nicht primär sozusagen ein Tier, das noch durch Vernunft ausgezeichnet ist, sondern er ist primär Person. Seine vernünftige Natur ist gleichsam der Kern und das Herz dessen, was er als Mensch ist. Darum habe ich in verschiedenen Aufsätzen vorgeschlagen, den Menschen zu definieren als eine Person, die einen Leib hat, so dass sein erstes und grundlegendstes Wesensmerkmal ist die Personalität, dass er nicht primär ein Tier ist, das dann durch Vernunft über andere Tiere erhoben ist, wie der Evolutionismus nahelegt, sondern dass er primär eine Person ist.
Ja, ich glaube, für jeden Menschen ist es sehr schwierig zu erfahren, was der Mensch ist, was den Menschen zum Menschen macht. Wie kann man den Menschen definieren? Was ist der Mensch?
Um die Frage, die wichtige Frage zu beantworten, ob jeder Mensch eine Person ist oder ob es auch nicht personale menschliche Wesen geben kann, sind verschiedene Klärungen nötig. Zunächst müssen wir fragen, was ist eigentlich eine Person? Was verstehen wir unter einer Person? Dieser Begriff ist ganz zentral, um den Menschen zu verstehen. Nun haben große Philosophen der Vergangenheit versucht, das Wesen der Person zu kennzeichnen. Einige dieser Kennzeichnungen gehen zurück auf eine Definition, die Boethius gegeben hat. Er sagt, die Person sei eine individuelle Substanz vernünftiger Natur. Was heißt das? Zunächst einmal, dass die Person immer ein Individuum ist. Eine Person kann nie eine abstrakte Idee sein. Eine Person kann auch nicht irgendetwas Allgemeines sein, wie die Gesellschaft oder eine Kultur. Eine Person ist immer ein individuelles Gebilde. Aber unähnlich einem Kunstwerk oder einem Bild, das auch ein individuelles Gebilde ist, oder einem bestimmten Roman, ist die Person immer eine individuelle Substanz. Nun, was heißt Substanz? Hypostase. In der griechischen Philosophie war es die große Entdeckung von Aristoteles, zu sehen, dass es innerhalb der realen Welt eine grundlegende Unterscheidung gibt zwischen den Dingen, die in sich im Sein stehen, die etwas eigenen Rechtes sind, und den unzähligen Arten von Eigenschaften, die Aristoteles in 10 Kategorien oder 9 Kategorien zusammenfasst, die diese Dinge kennzeichnen, die aber nicht selber Dinge sind, die nicht selber auf eigenen Füßen in der Wirklichkeit stehen, sondern eben Eigenschaften von etwas anderem sind. Also der Unterschied zwischen Substanz und Akzidenz ist der Unterschied zwischen dem, was in sich selber etwas ist und nicht nur eine Eigenschaft von etwas, nicht nur inheriert in etwas anderem, und dem, was nur eine Eigenschaft, ein Merkmal, eine Qualität, eine Quantität, eine Relation eines Dinges zu einem anderen ist, was also nicht selbstständig auf eigenen Füßen steht. Konrad Hedwig Martius, die deutsche Phänomenologin, hat von der Substanz gesprochen mit dem Wort Selbststand. Das heißt, etwas, was selbst im Sein steht und nicht eben in etwas anderem steht. Die Scholastiker haben gesagt, das, was ist, ist eine Substanz. Und die Akzidenzien oder diese Eigenschaften, die keine Substanzen sind, sind in etwas anderem. Nun ist der entscheidende erste Punkt, die entscheidende erste Einsicht über die Person, die Boethius formuliert, dass die Person notwendig ein solches Wesen ist, das auf eigenen Füßen im Sein steht. Sie kann nicht, wie vielleicht gewisse Formen des Hegelianismus meinen, eine Funktion der Geschichte, eine Funktion des Weltgeistes, nicht einmal irgendeine bloße Eigenschaft eines göttlichen, absoluten Wesens oder der Natur sein, sondern die Person ist ein letztes, in sich selbst stehendes Subjekt. So könnte man auch diesen Substanzcharakter der Person kennzeichnen. Und wenn sie das nicht wäre, könnte sie unmöglich frei sein, für ihre eigenen Taten verantwortlich sein, könnte sie unmöglich selbst ein letztes Zentrum des Bewusstseins sein, sondern sie wäre eben nur Eigenschaft, Funktion von etwas anderem. Das kann die Person nie sein. Das ist eine dieser philosophischen Einsichten über das Wesen der Person. Nun enthält die Definition von Boethius, die dann Thomas von Aquin sich angeeignet hat, auch das Element der Vernünftigkeit, der vernünftigen Natur. Also eigentlich wieder zwei Momente, das der Vernünftigkeit und das der Natur. Die Person ist ein Wesen vernünftiger Natur. Diese Vernünftigkeit drückt sich in unzähligen Eigenschaften des Menschen aus, dass er der Sprache fähig ist, dass er Urteile fällen kann, dass er zwischen Wahrheit und Falschheit unterscheiden kann, dass er logische Schlüsse ziehen kann, dass er denken kann, dass er an die Zukunft und Vergangenheit denkt, dass er Wissenschaft betreiben kann, Forschen betreiben kann, philosophisch denken kann, mathematisch denken kann. All das sind Ausdrucksformen dieser Rationalität, dieses bewundernswerten, unterscheidenden Merkmals der Person, dieser Vernünftigkeit. Wir werden später noch zurückkehren müssen darauf, was eigentlich genau der Inhalt und die Grenzen dieser Vernünftigkeit sind. Nun aber heißt die Definition eine Substanz vernünftiger Natur. Und damit drückt Boethius aus, dass diese Vernünftigkeit nicht nur irgendeine zufällige Aktualisierung, eine zufällige Eigenschaft ist, die die Person haben, aber auch wieder verlieren kann, sondern solange sie ist, solange sie existiert, ist sie ein Wesen vernünftiger Natur. Vernünftigkeit hört also nicht auf, die Vernünftigkeit ihrer Natur, wenn sie zufällig unbewusst ist, wenn sie schläft, wenn sie gerade nicht denken kann, wenn ihr ein Stein auf den Kopf fällt, sodass sie gehindert wird, daran zu denken. Sondern diese Vernünftigkeit hat ihre Wurzel in der substanzialen Natur der Person selbst, in ihrem letzten Charakter als Subjekt. Man könnte es auch so ausdrücken, die Person ist wesenhaft vernünftiger Natur und ihre Vernünftigkeit wurzelt auf der Ebene ihres Subjektseins. Und solange sie als Subjekt existiert, solange hat sie diese vernünftige Natur. Freilich äußert sich die vernünftige Natur nur in Bewusstsein, in bewussten Akten. Aber das heißt nicht, dass das Sein, dass die Realität dieser vernünftigen Natur nicht mehr existiert, sobald die Person aufhört, die Fähigkeit vernünftigen Denkens beweisen zu können, wie zum Beispiel bei den Behinderten oder bei den Ungeborenen oder bei den an Altersdemenz Erkrankten. Nun, wenn man die Frage stellt oder die Behauptung aufstellt, dass eine Person auch dann noch Person ist, wenn man es nicht sehen kann, wenn man es nicht wahrnehmen kann, wenn sie sich nicht mehr als Person betätigen kann, als Person handeln kann, dann setzt man sich dem Vorwurf aus, eine willkürliche Behauptung aufzustellen, etwas da einfach daherzureden, das sich nicht näher beweisen lässt. Um diesem Einwand zu begegnen, müssen wir ein weiteres Merkmal der Person erkennen, nämlich, dass sie nicht nur eine Substanz vernünftiger Natur ist, sondern dass dasjenige, was die Person ist, vor allem eine geistige Substanz ist. Bei Engeln und bei Gott ist hier kein Problem, wenn sie überhaupt existieren, sind sie geistiger Natur. Aber der Mensch scheint primär eine leibliche, körperliche Substanz zu sein. Deshalb, wenn sein Gehirn schwer geschädigt ist, scheint er die Personhaftigkeit zu verlieren. Und bevor es ausgebildet ist, wie im Embryo in den ersten Monaten, scheint er sie noch nicht zu besitzen. Also diese Leibabhängigkeit der menschlichen Person scheint im Widerspruch zu ihrer geistigen Natur zu stehen. Und wenn in der Tat die Person des Menschen nichts wäre als eine Erscheinungsform, als ein Epiphänomen des Gehirns, dann müsste man sagen, wenn das Gehirn nicht mehr funktioniert oder wenn der Mensch aufgrund von Alters oder von allzu großer Jugend, der Ungeborene, noch nicht oder nicht mehr denken kann, dann hört er auf, Person zu sein. Und hier ist es entscheidend für das Menschenbild und für den Personenbegriff des Menschen, für die Anwendbarkeit des Personenbegriffs auf den Menschen, zu erkennen, dass eine Person, die ein je einzigartiges, unwiederholbares, individuelles Subjekt ist, ihren Personencharakter vor allem von etwas Geistigem her hat. Nun aber wie kann man begründen, dass der Mensch mehr ist als nur Leib, mehr ist als nur sein Gehirn oder ein Begleitphänomen, eine Wirkung seiner Gehirnvorgänge? Hier kann ich nicht die vielen Argumente darlegen für die Existenz der Seele, die etwa Augustinus oder andere große Philosophen entwickelt haben und die ich versucht habe in dem Buch Leib und Seele und das Leib-Seele-Problem in der gegenwärtig und die gegenwärtige philosophische Diskussion näher zu begründen und darzulegen. Hier kann ich mich vielleicht nur auf ganz wenige Argumente beschränken. Das erste Argument dafür, dass auch der Mensch Person ist und damit auch Geist ist, also eine geistige Seele besitzt, daher nicht auf das Gehirn und den Leib reduzierbar ist, könnte man gerade aus seiner Leiberfahrung nehmen. Es scheint ja, als ob gerade die Leiblichkeit des Menschen ein Beweis dafür ist, dass er nicht Geist ist. Oder wenn wir von einer Seele sprechen, scheinen wir den Menschen in zwei separate Stücke auseinanderzureißen. Wie also können wir behaupten, dass wir die Existenz der geistigen Seele gerade durch die Erfahrung der menschlichen Leiblichkeit begründen können? Dieses Argument stammt vom heiligen Augustinus, einem der größten Philosophen, Philosophers of Mind, des Geistes, der in der Geschichte gelebt hat. Und er argumentiert so: In unserem Erleben des Leibes, zum Beispiel in unserer Sinneserfahrung, sind wir als dieselbe identische Person, dieselbe unteilbare Person in allen Teilen des Leibes, in allen Erfahrungen des Leibes gegenwärtig. Wir fühlen den Schmerz in unserem Finger, wir fühlen Kopfweh, wir sehen mit unseren Augen und erfahren das Sehen durch unsere Augen, das Hören durch unsere Ohren, durch alle unsere Sinnesorgane strömt uns Information zu. Und alle diese Information wird durch ein einziges unteilbares Subjekt erfahren. Und dieses Subjekt ist gleichzeitig an den verschiedensten Teilen des Leibes gegenwärtig in der Erfahrung des Leibes. Das aber kann gerade nicht ein materielles Ding sein. Von einem materiellen Ding, einer Flüssigkeit, die ich in ein Gefäß gieße, ist ein Teil hier, ein Teil dort. Sie kann nicht in unteilbarer Präsenz oder Gegenwärtigkeit, wie Hengstenberg, der deutsche Philosoph, das nennt, überall im Leib anwesend sein. Also diese Anwesenheit als identisches selbes Subjekt zu verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Teilen des Leibes und die Unteilbarkeit dieses Subjekts ist ein Argument für die Geistigkeit und Nichtmaterialität der Seele. Der große Gehirnforscher Eccles und viele andere Gehirnforscher haben gezeigt, dass das Gehirn mit seinen Milliarden von Neuronen und Hirnzellen und deren Billiarden und Billionen von Teilen in keiner Weise diese Einheit des Bewusstseins, die wir auch in der menschlichen Leiberfahrung haben, begründen kann. Der französische Philosoph Blaise Pascal hat ähnlich argumentiert. Er hat gesagt: Ich habe einen Schmerz im Finger. Was fühlt diesen Schmerz? Der Finger? Die Hand? Man wird sehen, dass es etwas Immaterielles ist. Also das letzte Subjekt des Fühlens ist etwas Immaterielles. Ein anderes Argument, das auch auf Augustinus zurückgeht für die Existenz des Geistes, also des Menschen als geistige Person, als ein Wesen, das eine geistige Seele besitzt, geht davon aus, dass wir mit letzter und unbezweifelbarer Evidenz unserer eigenen Existenz sicher sind. Und wir erfahren uns von innen her, nicht wie einen Gegenstand, sondern wie das Wesen, das sich selbst von innen her erlebt, das seine Akte von innen her vollzieht. Aber jedes materielle Ding, inklusive unseres Gehirns, können wir erstens nicht mit dieser unbezweifelbaren Gewissheit erkennen und zweitens erkennen wir es immer nur als Gegenstand, über das wir denken, das wir wahrnehmen, als etwas, was uns gegenübersteht. Daher die Innerlichkeit und Unbezweifelbarkeit der Erfahrung des Ich beweist, dass dieses Ich, das sich in unbezweifelbarer Gewissheit erkennt und zugleich von innen her erfährt, nicht identisch sein kann mit der Materie, die immer nur von außen, immer nur durch die Sinne und daher nie mit dieser selben letzten Evidenz erfahrbar und erkennbar ist. Nun, wenn also die Person, die menschliche Person, Person ist durch die Seele, durch den Geist, nicht durch den Leib, wenn auch in der Seele und im Geist erst die Wurzel der Freiheit, die Wurzel der geistigen Akte der Person liegt, dann ist es unmöglich, diese Person zu reduzieren auf die Momente, in denen sie ihr bewusstes und vernünftiges Sein entfalten kann. Also auch der Altersschwache, auch der Debile, auch der Behinderte, auch der Unbewusste, auch der permanent Unbewusste, der im Wachkoma befindliche oder der Ungeborene können vollkommen diese Personalität, die eben in einer geistigen, substanziellen Wesenheit des Menschen gründet, in seiner Seele besitzen und behalten. Die Menschenbilder, die die Personalität des Ungeborenen, die Personalität des Debilen leugnen, die wie Peter Singer behaupten, dass wir behinderten Menschen weniger Respekt schulden als hochentwickelten, gesunden Fischen oder Säugetieren, die geht vorbei an diesem ontologischen Fundament, an diesem Fundament der Personalität, an diesem Wesen der Personalität des Menschen, das sich eben nicht auf den Leib oder auf Funktionen des Leibes oder auch auf die Aktualisierung, auf das als Person handeln können, reduzieren lässt. Man könnte sagen, die Person ist Person auch bevor sie handelt. Damit will ich in keiner Weise behaupten, dass nicht die Person berufen ist, zuinnerst auf den Vollzug vernünftiger Akte. Nur im bewussten Leben und Erleben der Person entfaltet sich ihr personales Wesen. Und deshalb können wir sagen, dass die Person sogar eine neue Quelle der Würde erhält in ihrem erwachten personalen Zustand. Aber über diese Frage der Menschenwürde werden wir noch in einer späteren eigenen philosophischen Reflexion am Fernsehen eingehen. Nur noch ein Wort zu dem Inhalt der Vernünftigkeit. Wenn man den Menschen als Person durch seine Vernünftigkeit definiert, so scheint es, als beschränke man sein Wesen nur auf den Verstand und auf das freie Wollen, auf den Willen, die primäre Manifestationen seiner vernünftigen personalen Natur sind. Aber dem ist nicht so. Wir können auch auf der Ebene der Gefühle geistige und spezifisch personale Formen des Fühlens finden. Es ist nicht so, wie viele Philosophen gedacht haben, dass alle Gefühle des Menschen nur vom Leib abhängen und uns mit den Tieren ähnlich machen. Sicher, es gibt Gefühle wie Hunger und Durst, die zwar auch dadurch, dass eine Person sie fühlt, in die ganze Tiefe der personalen Wirklichkeit einbezogen sind und daher keineswegs einfach tierische Gefühle sind. Aber diese Gefühle sind leibbedingt, leibabhängig, kausiert oder verursacht durch bestimmte Veränderungen des Zuckerspiegels oder andere physiologische Phänomene. Sie sind also nicht spezifisch geistige Gefühle. Aber es gibt auch Gefühle wie das Gefühl der Liebe, das Gefühl der Freude, das Gefühl des Glücks, das Gefühl der Reue über eine eigene Schuld. Und hier zeigt sich, wie diese Gefühle die Merkmale der Geistigkeit der Person haben. Diese Geistigkeit der Person manifestiert sich vor allem in zwei Merkmalen, in zwei Dimensionen. Einmal darin, dass die geistigen Akte der Person nicht wie ein dumpfer Kopfschmerz einfach ein immanentes, inneres, bewusstes Erfahren sind, sondern sie haben einen Gegenstand. Sie richten sich in dem, was Brentano und Husserl Intentionalität nennen, nach außen hin, auf die Welt hin, auf einen Gegenstand hin. Darin liegt schon eine strukturelle Geistigkeit des Lebens. Aber weitergehend entfaltet sich die Geistigkeit der Person in einer besonderen Form von vernünftiger und sinnvoller, bewusster Beziehung zum Objekt. Zum Beispiel, wenn man einen blinden Irrtum und Unsinn über etwas sagt, so ist das nicht im selben Maß geistig wie eine angemessene Erkenntnis, eine dem Gegenstand entsprechende Forschung. Wenn man einen Willensakt vollzieht ohne jeden Sinn und Zweck, einen absurden Missbrauch der Freiheit durch bloße Willkür, wenn man sadistisch ein Kind quält oder ermordet, dann ist das eine ungeistige Form der Betätigung des Willens. Erst wenn der Wille sinnvoll seinem Gegenstand entspricht, wenn er ihm angemessen ist, wird er sinnvoll. Und das finden wir auch auf der Ebene der Emotionen. Diese Angemessenheit, diese, sagen wir mal, Gerechtigkeit oder Richtigkeit des Fühlens oder der menschlichen Akte im Verhältnis zu ihrem Objekt. Es gibt noch eine höchste Dimension der Personalität des Menschen, die ich nicht ganz im Stillschweigen übergehen kann. Nämlich die Gerichtetheit des Menschen auf die Welt als Ganzes. Als Person ist er nicht eingeschränkt nur auf eine Umwelt wie das Tier, sondern er kann die Welt in ihrer Ganzheit erfassen. Und noch mehr, er kann über die Welt hinausgehen. Er kann in seinen Akten religiöser Art des Gebetes, der Hoffnung, der Liebe über alle endlichen Wesen innerhalb der Welt hinaus zum Absoluten vordringen. Aber das führt uns schon auf ein weiteres Thema, dem unsere künftigen philosophischen Reflexionen gelten müssen, nämlich der Frage, ob die Philosophie aufgrund der Vernunft auch die Existenz Gottes und damit die Grundlage religiöser Akte erkennen kann oder nicht.